Was folgt aus der Landtagswahl in Thüringen? Darum geht es jetzt in der Frühschicht hier im Deutschlandfunk. Harald Gesterkamp aus unserer Nachrichtenredaktion ist bei mir im Studio. Themen außerdem: das britische Unterhaus stimmt über vorgezogene Neuwahlen ab und Bundesaußenminister Heiko Maas besucht Tunesien. Zunächst aber die Wahl gestern in Thüringen. Herr Gesterkamp, die Diskussionen gehen weiter, oder?
Ganz bestimmt. Heute treffen sich ja die Gremien der Parteien. Das ist traditionell immer so am Montag nach Wahlen. Und man kennt ja auch diese Bilder, wo die Wahlgewinner oder Verlierer dann in den Berliner Parteizentralen stehen und von den jeweiligen Parteichefs Blumen überreicht bekommen. Und dann treten natürlich auch die ganzen Parteichefs vor die Presse. Annegret Kramp-Karrenbauer wird das machen, Malu Dreyer, Christian Lindner, Robert Habeck, Bernd Rieksinger und Katja Kipping für die Linkspartei und auch Jörg Meuthen und Alexander Gauland für die AfD und jeweils natürlich zusammen mit ihren Spitzenkandidaten aus Thüringen.
Das übliche Zeremoniell, Sie haben es gesagt, und die Routinen nach so einer Wahl. Aber wenn wir dann einen Schritt weiter gucken, was für Optionen liegen denn auf dem Tisch? Was für Optionen gibt es jetzt nach der Landtagswahl?
Ja, Fakt ist erstmal, Ministerpräsident Bodo Ramelow hat trotz des großen Ergebnisses für ihn ja für die Linkspartei keine Mehrheit mehr für seine rot-rot-grüne Koalition. Fakt ist aber auch, es gibt auch keine politische Mehrheit, die ihn abwählen oder jemand anders wählen würde. Und von daher bleibt er erstmal kommissarisch im Amt. CDU und FDP wollen ja, zumindest nach Stand gestern, keine Koalition mit der Linkspartei. Wobei das theoretisch eben auch heißen kann, keine Koalition, aber womöglich die Tolerierung einer Minderheitsregierung. Man weiß das heute nicht, aber wenn der Stillstand erstmal eine Weile anhält, das ist so erfahrungsgemäß so, dann kommt vielleicht nochmal ein bisschen Bewegung rein. Und rein rechnerisch wäre natürlich denkbar eine Tolerierung der Linkspartei oder auch von Rot-Rot-Grün durch die CDU. Oder eben auch eine Tolerierung von Rot-Rot-Grün durch die FDP.
Also mehrere Optionen. Wenn wir darauf schauen, was das für die Bundesregierung bedeutet, wenn wir nach Berlin gucken, sowohl CDU als auch SPD haben ja verloren. Wird jetzt die große Koalition, die Regierungskoalition in Berlin ein bisschen wackeliger dadurch?
Ja, das wird man sehen. Möglich ist es auf jeden Fall. Also beide Regierungsparteien, hatten Sie ja gesagt, sind von den Wählerinnen und Wählern wirklich abgestraft worden. Und jetzt wird erstmal ja Halbzeitbilanz gezogen. Das hatte die SPD ja vor 2 Jahren bei den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt. Und wie man weiß, gibt es ja bei den Sozialdemokraten viele, die die Koalition verlassen wollen, weil sie eben auch die schlechten Ergebnisse bei den jüngsten Wahlen auch auf einen negativen Bundestrend zurückführen. Und dazu kommt dann eben die Ungewissheit, wer künftig an der Spitze der Partei stehen wird. Da gibt es ja jetzt die Stichwahl demnächst noch. Das heißt, das Prozedere zieht sich noch mal länger hin. Und all das sind mehrere Punkte, die eine kritische Sicht auf die Regierungskoalition in der SPD bedeuten können. Und ich sage extra Regierungskoalition, von einer großen Koalition sollte man bei den Wahlergebnissen von gestern wirklich nicht mehr sprechen.
Das ist wohl richtig. Soweit der Blick auf diese Landtagswahl und auf die Ergebnisse und was sie auch für Berlin bedeuten könnten. Dann zu einem anderen Thema, bei dem ich immer ein bisschen geneigt bin, zu sagen, der obligatorische Blick nach England. So lange verfolgt uns schon das Brexit-Thema. Jetzt geht es indirekt auch darum, nämlich die vorgezogene Neuwahl, die Boris Johnson ja anstrebt für den 12. Dezember. Dafür braucht er jetzt eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus. Wie wahrscheinlich ist das?
Ja, Johnson möchte heute darüber abstimmen lassen. Man rechnet da frühestens um 18 Uhr unserer Zeit damit. Und für eine Zweidrittelmehrheit müsste, weil er ja keine Zweidrittelmehrheit hat, ein Großteil der oppositionellen Labour-Abgeordneten dann mit Johnson stimmen. Und angesichts der schlechten Umfragewerte für Labour kann es gut sein, dass es also nicht für die nötige Mehrheit reicht dann. Und Labour-Chef Corbyn zögert mal wieder und will erst mal abwarten, wie Brüssel über die von Johnson ja nur sehr widerwillig beantragte Verlängerung der Brexit-Frist entscheidet. Und auch der No-Deal-Brexit soll endgültig vom Tisch. Also das ist eigentlich gar nicht klar, wie Labour da jetzt heute sich stellt.
Wie schätzen Sie das ein, Herr Gesterkamp? Welche Strategie verfolgt Boris Johnson?
Ja, Johnson argumentiert erstmal, nur Neuwahlen können das politische Patt im Parlament auflösen. Also das deutet darauf hin, dass er selbst nicht so richtig unbedingt mit einer Zustimmung des jetzigen Unterhauses für diesen modifizierten Austrittsvertrag mit der EU rechnet. Und bei Neuwahlen würden dann vermutlich nur solche Kandidatinnen und Kandidaten für die Tories aufgestellt, die dann wirklich Johnsons Linie auch mitgehen und nicht irgendwie möglicherweise eine Abstimmung verschieben oder das beantragen, wie man das ja in den letzten Monaten sehr oft hatte. Und er hofft also, diese Wahl dann zu gewinnen und dann den Brexit nach seinen Vorstellungen dann auch endlich im Parlament durchzubringen.
Und Sie haben es gesagt, das hatten wir ein paar Mal in den letzten Monaten. Deswegen wird dieser obligatorische Blick alle paar Tage mal wieder nach England uns wahrscheinlich
das wird uns erhalten bleiben,
weiterhin verfolgen, ganz bestimmt. Ein weiteres Thema, das ich eben angesprochen hatte, das wir noch besprechen möchten. Bundesaußenminister Heiko Maas besucht Tunesien. Um welche Themen wird es da gehen?
Ja, Maas trifft vor allem den neuen, der ja erst vor einer Woche vereidigt wurde, den neuen Präsidenten Kais Saied. Und Tunesien ist ja das einzige Land, kann man sagen, das dank des arabischen Frühlings deutlich demokratischer wurde. Das Land steckt aber in einer tiefen Wirtschaftskrise und Deutschland ist ein großer Unterstützer von Tunesien, politisch, aber eben auch finanziell. Und in den Gesprächen wird es dann natürlich darum gehen, wie diese Beziehungen zwischen den beiden Ländern noch weiter ausgebaut werden können und vor allem eben, wie die demokratischen Errungenschaften Tunesiens abgesichert und eben auch nochmal gefestigt werden können.
Harald Gesterkamp aus unserer Nachrichtenredaktion mit dem Blick auf den anstehenden Tag in der Frühschicht hier im Deutschlandfunk. Vielen Dank.
Ja, gerne.